Was wäre, wenn du den Erfolg deines Pre-Sales-Teams endlich messbar machen könntest? In dieser Folge sprechen wir über die Herausforderungen, denen sich Pre-Sales-Teams und ihre Führungskräfte täglich stellen müssen. Von der optimalen Zeitnutzung bis hin zur Frage, wie man die Effizienz und den tatsächlichen Wert dieses Teams messen kann. Mein heutiger Gast teilt mit uns nicht nur spannende Einblicke in die Gründung und das Wachstum ihres eigenen Startups, sondern erklärt auch, wie sie es geschafft haben, eine Lösung zu entwickeln, die genau diese Probleme adressiert. Dabei geht es nicht nur um die Theorie, sondern um konkrete Anwendungsfälle, die zeigen, wie wichtig eine datenbasierte Herangehensweise in einem zunehmend digitalen Umfeld ist. Sei gespannt auf inspirierende Geschichten aus der Pre-Sales-Praxis und wertvolle Tipps mit Mika Sakendick, Co-Founder von Tackle. Du und ich, wir haben uns ja kennengelernt über den Dominik. Er hat die Verbindung hergestellt. Er meinte, hey, Tim, hier ist die Mika. Die Mika sucht nach Gesprächspartnern aus dem Pre-Sales-Bereich, aus dem Sales Engineering. Hast du Lust, sie mal kennenzulernen? Dann haben wir beide uns mal unterhalten. Und was dann sich entwickelt hat, fand ich persönlich extrem spannend, weil wir über einen sehr spezifischen Use Case gesprochen haben, den ich aber persönlich auch sowohl aus der Führungskraftebene als auch aus der Individual-Contributor-Ebene sehr gut nachfühlen konnte. Und da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs genau drauf, was es mit diesem Use Case auf sich hat. Aber vielleicht kannst du uns einmal kurz abholen. Du arbeitest bei Tackle, du bist dort Co-Founder und mich würde mal als erstes interessieren, was hat denn euch inspiriert, überhaupt dieses Unternehmen zu gründen?
Danke, Tim, dass ich heute da sein darf. Es hat sich so entwickelt, dass mein Co-Founder eigentlich sehr gerne einen Kalender benutzt hat, um generell produktiv zu bleiben, zu gucken, wie er seine Zeit verbringt. Und was ihn dann immer ein bisschen daran genervt hat, würde ich mal sagen, ist, dass er das nicht wirklich irgendwie mit den Daten sehr gut weiterarbeiten konnte. Also man kann sie jetzt irgendwie sehr begrenzt nur exportieren oder irgendwelche Analysen durchfahren, obwohl es an sich schon die Möglichkeit gäbe. Und so hat er das einfach so auf der Seite zusammengetan, also gebastelt. Und daraus sind dann unterschiedliche Use Cases entstanden. Später bin ich dazu gekommen als Late Co-Founder und wir treiben das Ganze jetzt zusammen voran. An sich war das quasi dieser Gedanke, unsere Zeit ist so eine essentielle Ressource und man kann sie nicht zurückgewinnen, man kann nur drauf blicken, gucken und sagen, hey, so habe ich meine Zeit verbracht und das möchte ich dran ändern und ab jetzt mache ich das so.
Kann ich schon mal gut nachfühlen, auch aus einer persönlichen Perspektive, ne? Also ich persönlich benutze seit, keine Ahnung, bestimmt 10, 15 Jahren den Google Calendar, da kriegst du so Mini-Analysen, ne? So wie viel deiner Zeit hast du in Meetings verbraucht oder sowas. So, also das ist die einzige Analyse, die ich da sehe, ansonsten passiert gar nichts. Ich hatte zwischendurch auch mal so ein paar Kalender-Add-ons ausprobiert. Naja, also da geht auf jeden Fall noch was. Kann ich gut nachfühlen. Jetzt ist ja auch die Frage bei einem Startup immer, ist zumindest das, was ich höre. Ich war ja selber nie in einem Startup, dass man am Anfang sicherlich mit dem Thema Product-Market-Fit viel zu tun hat. Ne? Man hat vielleicht eine Idee im Kopf, man hat Hypothesen im Kopf, man fängt an, die zu verproben, geht raus in den Markt und schaut, okay, gibt's dort irgendjemand, der bereit wäre, mir dafür Geld zu bezahlen. Was für Herausforderungen habt ihr dort bisher so erlebt?
Ja, Product Market Fit ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und man kann auch ewig darüber diskutieren. Hat man jetzt wirklich Product Market Fit? Ist man noch nicht da? Ich habe mit einer Gründerin gesprochen, die sind bei 1 Million ARR und sie glaubt noch nicht, dass sie zum Beispiel Product Market Fit haben. Und dann gibt's welche, die schon in Early Stages sagen, oh, jetzt habe ich so viele User, jetzt haben wir das. Ich habe interessanterweise eine Meinung dazu gehört. Also das war eine super schöne Formulierung. Wenn man berghoch geht, dann hat man das Gefühl, also es ist sehr anstrengend, es ist sehr schwer und man muss sich um alles kümmern und so weiter. Und es ist einfach physisch anstrengend. So fühlt sich das an, wenn man nach dem Product Market Fit sucht. Und dann, wenn man später, vor allem wenn es steil ist, wenn man dann runtergeht, dann läuft man so schnell, dann kann man gar nicht quasi irgendwie eine Pause machen oder kurz gucken, so läuft man den richtigen Weg oder nicht. Und so fühlt sich das an, wenn man Product Market Fit schon hat und einfach so viele Support-Tickets bekommt, so viele Kundenanfragen, so viele Feature-Requests und man weiß gar nicht, auf welche man sich jetzt wirklich fokussieren müsste. Ich würde sagen, wir sind so fast beim Product Market Fit. Also wir merken schon, dass es so sich beschleunigt. Gerade bei manchen Sachen, wenn irgendwann ein Basic Feature nicht funktioniert und dann bekommen wir schon so viele Nachrichten. Das ist immer ein gutes Zeichen, obwohl sich das eigentlich sehr stressig anfühlt. Aber deswegen Herausforderungen, unglaublich viele. Ich glaube, die allererste Herausforderung ist immer, wer ist mein ICP, wer ist mein Ideal Customer Profile, worauf möchte ich mich wirklich fokussieren? Gerade bei uns eine sehr so horizontale Lösung und fragmentierter Markt, weil die Zeit gut zu nutzen ist ein Problem, was wirklich jeden betrifft. Jeder hat eine begrenzte Zeit. Das heißt, auf wen wollen wir uns wirklich fokussieren? Was für Features und was möchten wir wirklich für unsere Kunden deliveren? Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Und daraus kommen dann ganz unterschiedliche kleinere Probleme quasi. Okay, was bauen wir jetzt als nächstes? Sollen wir den Kunden closen oder sollen wir das lieber lassen und uns darauf fokussieren?
Den Vergleich, den du gerade gebracht hast mit dem Berg aufsteigen und dem Berg wieder heruntergehen, hat mich erinnert an so ein Zitat, und ich bin sicher, du kennst ihn auch, den Alex Hormozi, der auch große Podcasts, Bücher und so weiter verfasst. Und der hat mal gesagt, im Englischen funktioniert sehr gut, er hat gesagt, if it goes easy, go hard. Also wenn es anfängt, sich leichter anzufühlen mit dem Verkauf deines Produktes, dann gib Vollgas und skalier maximal. Und das fand ich jetzt irgendwie, hat es diese Assoziation getriggert. Von daher vielleicht auch hier nochmal ein guter Fit. Jetzt sagst du, ihr seid fast beim Product Market Fit angekommen. Jetzt gehe ich mal davon aus, und deswegen haben wir auch initial mal miteinander gesprochen. Wenn ihr jetzt auf eure Bestandskunden schaut und gleichzeitig in den Markt reinschaut, dann kriegt ihr aus unterschiedlichen Seiten Feedback. Bestandskunden sagen vielleicht bitte noch Feature A, ihr schaut in den Markt rein und entdeckt dort, hey, vielleicht müssen wir auch Feature B noch entwickeln. Wie priorisiert ihr, beziehungsweise wie beeinflusst dieses Feedback die Weiterentwicklung von dem, was ihr baut?
Ja, das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, zwei Wege, wie wir Product Feature Requests bekommen. Einmal in den Kundengesprächen, wo wir aktiv danach fragen oder wo wir vielleicht auch aktiv danach gefragt werden. Und einmal haben wir so ein Product Board, wo jeder das einfach einreichen kann. Und dann kann man das upvoten als User. Und es ist immer spannend zu sehen, dass in den einzelnen Gesprächen, wenn man den Kunden kennt und wenn sie uns kennen, dann kommen ganz andere Requests raus, als wenn man einfach so Self-Service-Produkt nutzt und vielleicht gar nicht mit uns spricht. Und dann muss das Produkt ja quasi kommunizieren, was wir machen wollen. Und hat das Produkt diese Rolle alleine und nicht wir. Und das heißt, da bekommt man unterschiedliche Feature Requests. Beim Product Board bekommt man eher so kleinere Verbesserungen. So, das sollte so aussehen und so weiter. In den Kundengesprächen, da kann man wirklich sehr, sehr spannende strategische Features besprechen. Also wie wir drüber nachdenken, ich würde sagen, wir fokussieren uns auf mehrere Dinge. Einmal kommt das wirklich aus unserem ICP oder zumindest von dem ICP, dem wir jetzt glauben, das ist unser ICP. Ganz egal, ob das ein großer Kunde ist oder ein kleiner Kunde, erstmal das. Dann fragen wir uns, was für ein, also desired outcome, was möchte man damit erreichen? Wie wird die Welt besser aussehen für den Kunden oder was wird sich alles besser anfühlen, wenn sie dieses Feature haben? Oft sagt man das, dass man das braucht. Eigentlich braucht man das nicht wirklich, sondern man glaubt, also es ist wichtig, gemeinsam mit dem Kunden zusammen zu reflektieren, wie läuft denn heute dein Tag ab und was würde das alles verbessern? Und so, how do you envision it? Also darüber zu sprechen. Und selbst da manchmal, wenn man dann brainstormt, dann sagt der Kunde, ah ja, stimmt, das kann ich ja eigentlich so machen und da muss man das gar nicht alles bauen. Also das ist eine sehr, sehr gute Qualifizierungsfrage. Und ich würde sagen, das Dritte ist Mehrwert, sowohl für uns als auch für den Kunden. Also Mehrwert im Sinne von, was hilft es wirklich dem Kunden besser zu machen? Irgendwie neuen Umsatz zu generieren oder Kosten zu senken. Also was ist der ökonomische Wert davon? Und was ist der Wert für uns? Können wir dafür mehr Revenue ins Unternehmen bringen? Können wir mehr Kunden gewinnen, die das auch haben wollen? Und so weiter. Und ich glaube, dann noch eine Frage, die wir uns intern natürlich fragen, ist, was ist es, also was kostet es uns an Aufwand? Wie viele Mann, Tage, Stunden muss man jetzt investieren, um das zu machen? Und oft ist es ja natürlich irgendwie 30-40% mehr, als man denkt, dass man braucht. Und deswegen muss man das ein bisschen hochkalkulieren. Und das ist zumindest das Framework, mit dem wir arbeiten. Und jetzt werden wir herausfinden, ob das jetzt alles so richtig war.
Ja, gibt Sinn. Und ich muss wirklich intern so ein bisschen schmunzeln, weil vieles von dem, was du gerade beschrieben hast, aus einer Produktentwicklungsperspektive bei euch in einem Startup-Umfeld, da gibt es extrem viele Parallelen, wenn du dir einfach allgemeinen B2B-Softwarevertrieb anschaust. Also ich würde sagen, da war gerade eine Overlap von 90%. Klar, ein, zwei Dinge sind anders, aber selbst solche Dinge, wie du hast gerade von der Aufwandsabschätzung gesprochen, auch sowas habe ich natürlich, wenn ich in einer vertrieblichen Rolle bin und anfange mit Kunden zu sprechen und dann vielleicht ein Projekt anbieten möchte, auch dort muss ich eine Abschätzung abgeben, wie lange dauert dieses Go-Live, wie lange dauert das Onboarding und so weiter. Auch hier ist meine Erfahrung, wird sich gerne mal verschätzt. Also die Parallelen sind sehr hoch und jetzt habt ihr für euch ja auch tatsächlich herauskristallisiert, insbesondere Go-to-Market-Teams zu adressieren mit eurer Lösung. Du hast ja vorhin gesagt, klar, Kalendermanagement geht eigentlich jeden was an. Wie so habt ihr euch jetzt auf Go-to-Market-Teams konzentriert?
Ich würde sagen, wir haben weiterhin zwei Zielgruppen. Einmal Go-to-Market-Teams, Pre-Sales und Post-Sales, würde ich mal sagen. Und einmal Professional Services. Und das sind nämlich zwei verschiedene Gruppen. Im Pre-Sales, Post-Sales-Bereich geht es wirklich darum, effektiver zu arbeiten, zurückzublicken, zu gucken, was kann ich alles effizienter machen, wie soll ich meine Ressourcen besser aufteilen, wie ist meine Kapazitätsplanung und wie ist sie wirklich in der Realität und was müsste man noch alles anpassen, um gemeinsam als Team einfach besser, schneller und effizienter an die Ziele zu kommen. Im Bereich Professional Services ist es häufig so, dass sie ihre Zeit wirklich verkaufen sozusagen. Verkaufen man Tage, sind Beratungen, Agenturen, aber häufig auch in solchen Tech-Unternehmen hat man sowohl Sales Engineers, aber kann man auch Professional Services verkaufen für die Implementierung zum Beispiel. Und da ist es wichtig, auch etwas präziser die Zeiteinheiten zu dokumentieren, um das später auch in Rechnung stellen zu können. Das sind zwei unterschiedliche Sichten auf das Problem. Sie haben aber sehr viel Gemeinsames und brauchen auch ähnliche Features. Und deswegen haben wir gesagt, das sind die zwei sehr, sehr spannenden Wege und bekommen auch manchmal auch die gleichen Feature-Requests von den beiden Gruppen. Deswegen fokussieren wir uns gerade auf diese zwei Segmente.
Über 1.000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Disco-Deck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Disco-Deck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Warum genau die zwei? Ich glaube, das ist auch ein bisschen Market Edge. Also ich habe vorher auch mit Solution-Architekten zusammengearbeitet oder mit Solution-Engineers und war selber im technischen Vertrieb. Deswegen war es für mich auch viel einfacher, mit dem Problem oder mit den Stakeholdern mich ein bisschen zu identifizieren. Man sagt ja auch in meinem Startup, du musst deine Kunden auch mögen. Du musst wirklich deren Probleme aussichten. Du musst dir das gerne anhören. Und ich finde das Thema einfach super, super spannend. Und deswegen kann ich mich einfach viel besser damit identifizieren. Es gäbe natürlich auch andere Möglichkeiten, aber das ist da, wo wir gesehen haben, das Problem ist groß genug. Es gibt Readiness to Pay, also es gibt wirklich Interesse dran, sowas zu kaufen, zu nutzen und auszurollen im Team. Und das passt irgendwie thematisch zu uns.
Kleine Anekdote zwischendurch. Ich habe ein paar Freunde, die als Anwalt arbeiten, also komplett andere Industrie. Und dennoch, was ich da mal gelernt habe, hat mich schon auch ein bisschen beeindruckt. Also klar, in modernen Kanzleien wird natürlich auch komplett digital gearbeitet und die haben eine Software, die praktisch trackt, in welcher Akte sie gerade arbeiten und fängt an, dann sekundengenau mitzuschreiben, okay, bin ich gerade bei Mandant A oder bin ich bei Mandant B, damit am Ende die Rechnungsstellung, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, bei den Professional Services Teams und bei den Consultants, damit die Rechnungsstellung so akkurat wie möglich läuft. Und das läuft praktisch im Hintergrund mit, sodass die Software automatisch erkennt, okay, Mandant A, B, C, D, so ist die Zeitaufteilung jetzt gewesen von diesem Anwalt, der jetzt an dieser Akte arbeitet. Also, glaube ich, ein ganz ähnlicher Use Case.
Ja, das ist super spannend, dass du sagst, weil wir haben uns tatsächlich auch noch gefragt, wir haben einiges an Inbound bekommen von den Anwälten, von den Kanzleien, gerade aus den USA. Da haben wir uns schon gefragt, oh wow, das ist ja, deren Zeit ist ja so viel wert. Das heißt, wenn man da irgendwie Mehrwert liefern kann, ist es ja ein super, super spannender Markt. Das Problem ist da, sie brauchen das nochmal präziser. Die arbeiten sehr häufig diesen 6-minütigen Tag. Und das ist nochmal was anderes, als wenn ein Sales Engineer eine Stunde verbringt oder eine Stunde 15, macht es ja nicht so viel aus quasi. Das heißt, sie brauchen nochmal komplett andere Features und wir haben da keinen Edge. Also keiner von uns hat vorher als Anwalt gearbeitet und so haben wir die Entscheidung damals getroffen.
Da gibt vollkommen Sinn und dann lass uns doch gerne mal bei der Edge bleiben. Ich bin natürlich besonders hellhörig geworden, als du gesagt hast, Pre-Sales Teams. Jetzt hast du ja mit vielen Presales-Führungskräften auch gesprochen und ihr habt vielleicht gewisse Muster erkannt oder Hypothesen aufgestellt, wo da der Mehrwert versteckt sein könnte. Lass uns doch mal gerne ein bisschen tiefer reingehen. Was ist denn da so das Problem, was sich herauskristallisiert hat in den Gesprächen?
Also ich würde sagen, das größte Problem ist, dass die Presales-Führungskräfte nicht wirklich wissen, wie sie die Effizienz in ihrem Team analysieren können, also wie sie das messen können, wie sie das monitoren können. Und wie sie das steigern können über die Zeit. Das ist das größte Problem, dass sie da einfach gar nicht die Sichtbarkeit haben in das Tagesgeschäft. Also angenommen, man hat jetzt 15 Pre-Sales Engineers. Wie viel Zeit geht eigentlich in Marketingaktivitäten versus im Vertrieb? Oder wenn man mit Account Executives arbeitet, mit welchen Account Executives hat man denn am meisten zu tun? Oft ist es ja so, dass man interne Gespräche auch hat, in der Führungskraft. Hey, wir müssen hier irgendwie Engineers viel mehr in die Vertriebsgespräche mit reinbringen. Wenn sich dann aber feststellt, oh, die sind ja eigentlich schon bei 80% in Gesprächen, dann hat man natürlich ein ganz anderes Gespräch. Also, da da wirklich informiert in solche Gespräche reinzugehen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was wir heute ermöglichen.
Das heißt jetzt mal so rein technisch gesprochen, ihr seid in der Lage, den Kalender von einem einzelnen Pre-Sales-Engineer auszulesen und auszuwerten, okay, hat er jetzt gerade bei einem Webinar mitgemacht, hat er auf einer Opportunity A mitgearbeitet oder hat er mit Produktmanagement ein Feature-Request-Meeting geführt oder was auch immer dann die Aktivitäten sein sollten?
Genau, es ist so, dass wir quasi mit uns mit dem Kalender und mit einem CRM-System verbinden können und das zusammen mappen können. Also gibt es Termine mit dem Kunden zum Beispiel und dann kann man das auch alles richtig kategorisieren. Und da kommt auch häufig die Frage, oh wow, ist das ja quasi Zugang zu dem Kalender von den einzelnen Menschen? A, ist das so, dass wir quasi Permissions gar nicht geben, dass auf der, zum Beispiel, dass es für jeden immer sich anzugucken, was der andere macht. Das heißt, die Individual Contributors haben sowieso nicht den Zugang, also kann man das so einstellen. Und die Führungskräfte, da kann man es auch zum Beispiel komplett anonymisiert machen, wenn sie das möchten. Das heißt, wirklich um auf sowas wie Effizienz und Effektivität Fokus zu legen und gar nicht so sehr auf die Beobachtung oder auf das Monitoring. Das braucht häufig auch die richtige Kultur im Unternehmen. Oder es braucht wirklich einen gesunden Führungsstil und die richtigen Intentions, um das gut auszurollen und wirklich das Beste draus zu machen.
Also ich kann zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung dieses Problem extrem gut nachfühlen. Ich habe zuletzt, als ich bei Miro war, hatte ich mir so ein Dashboard mal gebaut, wohlgemerkt nicht mit dem Kalender verbunden, sondern nur mit dem CRM, wo ich einfach mal geguckt habe, welche von unseren Vertriebskollegen haben eigentlich wie oft einen SE angefragt und an wie vielen Opportunities arbeiten die pro Account Executive eigentlich zusammen. Und da hat sich tatsächlich ein extrem gemischtes Bild ergeben. Also manche AEs waren gefühlt sehr, wie sagt man im Englischen, also self-sufficient, die waren für sich selbst, konnten die schon sehr weit bestimmte Verkaufschancen vorantreiben. Und bei anderen AEs hat sich gezeigt, sobald der Kunde nur einen Hauch eines Mini-Interesses gezeigt hat, wurde sofort der SE hinzugezogen und dann hattest du so eine Verteilung von Zuweisungen zu Verkaufschancen, die sehr unausgewogen auch war. Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Thema, was man aus der Führungsperspektive, ich stelle das jetzt mal, das ist vielleicht auch ein Thema, was andere SE-Führungskräfte umtreibt. Verteile ich meine SE-Kapazitäten auch fair? Weil am Ende hat natürlich jeder Vertriebskollege auch eine faire Betreuung verdient, sage ich mal.
Ja, absolut. Also es sind wirklich so spannende Fragestellungen, die man sich dann stellen kann. Zum Beispiel habe ich jetzt das alles wirklich so verteilt, so macht ein Kollege viel mehr Marketing als der andere, möchte sich aber vielleicht in die andere Richtung bewegen und ich habe jetzt diese Person auf diese Aktivitäten gesetzt oder so weiter. Was ein Kunde von uns dann zum Beispiel gemerkt hat, ist, er hat das Ziel, dass die Pre-Sales-Leute wirklich zu 70% ihrer Zeit Vertrieb machen, 20% alles andere, alle Nebensachen wie Marketing und so weiter, interne Sachen und dann 10% wirklich persönliche Weiterentwicklung, Education und so weiter. Was er dann gemerkt hat, ist, dass sie eigentlich 40% Vertrieb machen und fast zero, also fast gar keine Weiterentwicklung gerade machen oder das gar nicht hinkriegen, weil alle anderen Themen auch noch dazukommen. Und solche High-Level-Informationen zu bekommen, sowas zu sehen und auch in Echtzeit analysieren zu können, zum Beispiel diesen Monat, diesen Quartal oder sogar nächste Woche, haben wir das so eingeplant. Das ist quasi so eine Superpower, die wir den Managern geben. Und auch die Pre-Sales-Funktion intern auch ein bisschen zu schützen. Das ist nämlich keine R&D-Funktion. Das ist, also müsste auch richtig benutzt werden. Was es im Endeffekt dann auch alles ermöglicht, ist einmal Effizienz zu messen. Das andere ist auch Reporting etwas erleichtert. Wenn man zum Beispiel QBR schreibt, Monthly Business Review schreibt, weiß man auch und hat man die Daten auch, um das alles zu reporten. Und das dritte ist wirklich die Pre-Sales-Funktion zu schützen, den Impact zu zeigen, wie viele Gespräche man wirklich unterstützt hat, wie viele Opportunities, in welcher Höhe man quasi closed hat, gemeinsam mit dem AE, wo war ein Pre-Sales-Engineer alles dabei, einfach diesen Impact. Weil oft ist es ja so, es ist ziemlich schwer im Vertrieb, ist es sehr einfach zu sagen, jetzt habe ich diesen Revenue reingebracht. Für alle anderen Funktionen ist es ein bisschen mehr tricky. Und da muss man das wirklich aktiv irgendwie verfolgen und messen und berichten können.
Ja, finde ich super stark. Also auch gerade diese Argumentation, wir brauchen vielleicht noch ein oder zwei Headcounts mehr im Pre-Sales-Team. Auch dort will ich natürlich idealerweise vielleicht auch datenbasiert arbeiten, weil der ein oder zwei Level über mir ist, der am Ende diese Stelle freigibt, der will diese Daten haben und ist auch nachvollziehbar. Ich will die Daten ja selber haben. Aber wenn ich sie nicht habe, dann tue ich mich natürlich schwer in der Argumentation. Dann bleibt es halt auf so einer qualitativen Ebene. Statt auf einer harten, quantitativen Ebene. Finde ich ein super Use Case. Jetzt hilf mir mal ganz kurz zu verstehen, wie das also auch operativ läuft. Also wie, also ich bin jetzt einfach technisch mal auch mal neugierig, weil mein Kalender ist mein Kalender, ne? Jetzt kann ich natürlich mir, ganz blöd gesagt, kann ja da im Kalender auch drinstehen, Tim liest ein Buch, ne? Dann würde man jetzt intuitiv vielleicht sagen, okay, er bildet sich weiter. Gleichzeitig lese ich aber gar kein Buch, sondern schreibe vielleicht eine Kunden-E-Mail. Wie schafft ihr das sozusagen diese, also wie viel Aufwand ist beim Individual-Contributor einen sinnvollen Kalender zu pflegen, damit ihr tatsächlich auch gute Daten bekommt?
Ich glaube, einerseits sinnvoll Kalender zu pflegen und andererseits ist es auch erstmal ein gutes System dafür zu schaffen, dass man die richtigen Kategorien hat. Und ich glaube, das Ganze fängt eigentlich bei dem Manager an oder bei der Führungskraft an, zu sagen, hey, wie sieht denn eigentlich unser Geschäft aus? Was sind die wesentlichen Aktivitäten, die mein Team macht und was haben sie alles sich vorgenommen, was haben sie bisher geliefert, um da wirklich ein System zu entwickeln, weil unsere Software ist so, dass man es komplett alles customizen kann. Das ist auch eine gute Sache darin, aber es ist auch irgendwas, was man, wir geben jetzt kein Template vor, sondern wir sagen, hey, das sind jetzt Tags, Labels, ihr könnt euch alles ausdenken, braucht auch nicht viel Zeit, um das zu machen. Aber es braucht schon gewisse Transparenz oder das Wissen einfach. Und es braucht das Wissen von dem Manager, dass er sie, ihre oder seine Leute sehr, sehr gut kennt und weiß, wie sie ihre Zeit verbringen. Das heißt, sie stellen erstmal ein System zusammen und haben die richtigen Labels. Und sie können das Ganze auch automatisieren. Also sollte zum Beispiel in der Beschreibung das stehen, dann sollte das so heißen. Sollte ein Gast XY dabei sein, dann ist das dieser Label. Das heißt, wenn die Führungskraft das richtig, und oft haben sie die Assistenz auch dazu, aber wenn sie das einmal gut ausgerollt haben, dann hat man als IC natürlich nach vorne, also später dann auch gar nicht mehr so viel Arbeit, das alles zu machen. Aber an sich, das ist ein gutes Beispiel, Team liest ein Buch, wäre quasi Self-Development. Wenn da irgendwie Buch steht, dann weiß man, okay, das ist wahrscheinlich Self-Development. Aber es gibt natürlich häufig irgendwas, was man gar nicht im Planner einträgt. Und das geht dann, das ist dann wirklich nicht mehr sichtbar für uns. Weil wir machen jetzt kein Screen Recording oder wir schauen nicht, was man alles für Fenster öffnet und so weiter, sondern es ist wirklich nur Kalender und CRM bezogen. Das heißt, es braucht gewisse Disziplin, dass man wenigstens 80% der Entries wirklich im Kalender hat und sie dann anpasst.
Ja, ergibt Sinn. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, du hast ja schon so von den Kategorien so ein bisschen gesprochen, die da vielleicht im Raum stehen, vertriebliche Aktivität, Weiterbildung, internes Alignment und so weiter. Mein Wunsch wäre, diese vertrieblichen Aktivitäten, und vielleicht macht ihr das heute auch schon, ne, das kam nur gerade als Gedanke, auf jeden Fall mal sowas wie eine Demo-Aktivität versus auch insbesondere eine Discovery-Aktivität mal voneinander abzugrenzen. Ich habe vor kurzem, das haben wir hier auch im Podcast mal eine Folge gemacht, den Konsensus-Report nochmal durchgesprochen. Dort wurde auch darüber zu wiederholten Male, die machen diesen Report schon seit vielen Jahren, dass das Verhältnis von Demo zu Discovery unausgewogen ist. Alle sind sich einig, ja, mehr Discovery ist notwendig, um hinten heraus im Deal eine Mehrwertargumentation aufzubauen, um zu überzeugen und so weiter. Und trotzdem verbringen sehr viele Sales Engineers Zeit mit Demonstrieren und wenig Zeit mit Discovery. Das heißt, auch mal dieses Missverhältnis zwischen diesen beiden Aktivitäten mal aufzuzeigen, da könnte ich ja so eine Lösung wie eure wahrscheinlich auch für verwenden, oder?
Und das ist eben ein sehr gutes Beispiel davon, wie kann man das besser customizen. Man kann quasi sagen, hey, es gibt ein Label, Vertriebsaktivitäten, drunter unterscheide ich aber trotzdem zwischen Demo und Discovery. Wenn sich die Führungskraft solche Gedanken macht, dann kreiert man das auch alles. Wenn nicht, dann bleibt es einfach beim Vertrieb, dann kann man gar nicht so wirklich nochmal tiefer reinschauen, was man alles erledigt hat. Aber ich finde es eigentlich ein super, super spannender Punkt mit Discovery und Demo. Weil ja, es ist ja schade, wenn die Pre-Sales-Ressourcen eher auf Demo sind, gar nicht so bei der Discovery und viel weniger Datenpunkte auch haben später im Prozess.
Bei den Kunden, wo ihr das heute schon so umsetzt, was sind denn für die SE-Führungskräfte da so die Top-KPIs, auf die als erstes schauen, wenn sie die Datenbasis haben?
Kommt natürlich sehr darauf an, was sie für ein System erstellt haben. Aber ich würde sagen, am häufigsten ist es so, dass sie sich anschauen, also erstmal grob gesagt, wie sieht unser Tagesgeschäft aus? Wo sind meine Leute alles diese Woche, letzte Woche oder im letzten Quartal? Schauen Sie sich das häufig einmal im Monat an, würde ich mal sagen, dass Sie sagen, hey, wie haben wir unsere Zeit verbracht und was möchten wir nächsten Monat alles erledigen? Und dann können Sie, wenn das System es auch erlaubt, können Sie ziemlich tief reinschauen, wenn zum Beispiel 40% unserer Zeit Vertrieb gemacht wird, was machen wir da für Vertrieb? Marketingaktivitäten zum Beispiel hat ein Kunde festgestellt, dass Marketing, also Vorbereitung auf die ganzen Webinare eigentlich die meiste Zeit kostet. Gar nicht so die Zeit in den Workshops, in den Webinaren an sich. Und da kann man auch sich fragen, okay, entweder macht man jetzt weniger Webinare und so weiter, weil jedes Mal ist das Ratio beim 1:3. Mache ich jetzt einfach weniger Marketingaktivitäten oder machen wir irgendwas mit der Vorbereitung falsch? Also sollen wir irgendwelche Frameworks, Präsentationen, alles schon mal vorbereiten und dass das eine Person vielleicht macht fürs ganze Jahr, anstatt dass sich jeder Pre-Sales Engineer damit einzeln beschäftigt. Das sind zum Beispiel interessante Fragestellungen. Was dann auch häufig gefragt wird oder wirklich analysiert wird, ist zum Beispiel Opportunity-Größe und Größe der Kunden. Also verbringe ich die meisten Ressourcen auf eher kleineren Kunden oder Mid-Market oder wirklich Enterprise? Kann auch irgendwie gut oder schlecht sein, je nachdem, wie die Strategie ist. Vielleicht ist die Strategie so, dass wir erstmal Mid-Market bedienen. Das muss man dann auch wirklich verfolgen können. Das sind auch interessante Fragen. Und auch Opportunity Size, also wie viel in der Pipeline hat man, wo hat man alles mitgewirkt? Und sind das auch größere, kleinere Opportunities? Weil man will ja eigentlich, möchte man schon, dass die Pre-Sales Engineers bei den größeren Opportunities dabei sind. Wenn sie dann in die zu kleinen Opportunities reingeholt werden, dann kann man das auch quasi sehen. Okay, jetzt haben sie 30% ihrer Zeit für so kleine Opportunities verbracht. Man möchte den Impact natürlich erhöhen. Und das sind so die typischen KPIs oder typische Fragestellungen von den Führungskräften.
Also es ist ja schon auch stark, du kannst ja im Prinzip dann darüber auch für vertriebliche Aktivitäten, das ist eigentlich ein Marketingbegriff, ne? Customer Acquisition Cost, also CAC, kannst du ja praktisch dann aus einer Betreuungsperspektive auch mal berechnen. Das heißt, je nachdem, was du hast gerade schon gesagt, ne, habe ich eher eine transaktionale Strategie, habe ich eine Enterprise-Strategie mit längeren Sales-Cycles und so weiter. Aber am Ende, egal ob das das eine oder das andere ist, kann ich ja sozusagen die Anzahl der Stunden pro Closed One, die Anzahl der Stunden pro Net New ARR, kann ich ja praktisch quantifizieren und kann anschauen, wo arbeiten meine Teams heute eigentlich am allereffektivsten. Ne? Also ich denke jetzt gerade an einen großen Kunden, den habe ich mal bei SAP gewonnen. Da haben wir über viele, viele Monate ein POC gemacht. Ich meine, das war ein großer Deal, auf jeden Fall. Knapp siebenstellig war dieser Deal. Und am Ende kann man sich schon mal die Frage stellen, wie viele kleinere Deals, vielleicht 50k oder 100k Deals, hätte man derzeit auch machen können. Und war das eigentlich wirklich attraktiv für uns am Ende im Sinne der Customer Acquisition Cost?
Mhm. Ja, absolut. Eine Opportunity-Analyse ist auf jeden Fall ein großer Faktor, wonach wir jetzt gefragt werden. Wie viele Termine brauchen wir im Schnitt, um eine Opportunity zu closen? Sind da Workshops dabei? Und falls ja, welche? Und wie häufig war ein Sales Engineer wirklich dabei? Also wirklich unterschiedliche Wege, wie man noch das auch noch besser messen kann und den ROI auch besser messen kann. Ich würde sagen, das wäre eine strategisch interessante Richtung für uns, da wirklich mehr Intelligenz und mehr Datenpunkte zu geben und auch das Thema Kapazitätsplanung, Staffing, Ressourcenaufteilung. Das sind auch so interessante Wege, wo wir noch mehr Mehrwert reinbringen können.
Also coole Sache, geht mir alles stark ins Ohr. Jetzt hatte ich in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Arbeitgeber, hatten wir schon mal die Möglichkeit, das war mit einer sehr manuellen, intensiven Pflege der Daten verknüpft, aber wir haben auch dort, haben wir eben den Versuch gewagt, diese KPIs, die du jetzt auch beschrieben hast, irgendwie zu quantifizieren. Und am Ende würde ich sagen, ist es bei, also wie gesagt, bei mehreren Arbeitgebern war das der Fall, ist es bei allen daran gescheitert, dass eben dieser manuelle Aufwand der Pflege, der Datenpflege, der war total inkonsistent. Also manche haben das sehr gut gepflegt, andere haben es überhaupt nicht gepflegt, so und so weiter. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, bei euch lebt der im Prinzip der Mehrwert davon, dass das zumindest mal eine durchgängige gute Basisqualität hat. Wie nehmt ihr die Individual Contributor, also die einzelnen Mitarbeiter mit? Du hast gerade das Beispiel genannt, so 80% solltest du in deinem Kalender irgendwie gepflegt haben. Wie nehmt ihr die mit, dass die auch verstehen, dass das sinnvoll ist und dass die das auch einfach machen?
Das ist so eine gute Frage und das ist wirklich so wichtig für uns auch, wenn wir einen potenziellen Kunden kennenlernen, dass wir wirklich verstehen, haben wir hier einen Champion in der Führungskraft oder nicht? Haben wir jemanden, der wirklich, wo wir einen starken Buy-in haben? Weil wenn man den Buy-in nicht hat, dann lohnt sich der Aufwand erst gar nicht. Dann werden sie gar nicht so viel daraus generieren können. Das ist auch nicht interessant für uns, weil wir möchten da auch, dass sie es nützlich finden. Die meisten Leute aber, die zu uns kommen, sie haben meistens schon einen Pain. Das heißt, sie wollen diese Arbeit auch leisten. Aber interessanterweise ist es so, dass zum Beispiel wir das Feedback bekommen haben, dass es gibt einige Pre-Sales-Plattformen oder auch Software-Lösungen, die extra für Pre-Sales gemacht sind, wie zum Beispiel ein CRM für Vertriebler gemacht hat. Oder es ist häufig so, dass die Pre-Sales-Leute auch CRM nutzen, um ihre Aktivitäten zu reporten. Und da häufig das Feedback, was wir bekommen haben, ist, dass wir es einfach so viel einfacher machen, die Aktivitäten zu reporten, weil wir direkt im Kalender sitzen. Also wir haben eine Extension, man hat quasi die Tackle-Extension im Google-Kalender, im Outlook, und dann kann man sagen, hey, man muss quasi sich nirgendwo anders einloggen als IC, sieht man diese Software gar nicht, sondern man arbeitet im üblichen Flow und kann da zum Beispiel die richtigen Labels setzen. Oft werden sie automatisch hinzugefügt, weil es die Führungskraft schon mal die Auto-Tagging-Regeln eingeführt hatte. Da muss man das nur noch monitoren. Es geht quasi nur darum, die richtigen Blocker zu setzen und dann zu gucken, dass es mehr oder weniger passt. Und das ist, also das Feedback, was wir bekommen haben, ist wirklich, dass die Adoption viel höher ist, wenn es irgendwo ist, wo man schon die Zeit verbringt als IC, weil wir im Kalender sitzen. Im CRM ist häufig so, dass man das Kleinste tut, so, okay, jetzt muss ich 5 Activities reporten pro Woche, jetzt mache ich das und alles andere geht ein bisschen verloren. Und das ist auch genau der Grund, warum, ich glaube, es sind sehr spezielle Führungskräfte, die wirklich zu uns kommen, weil sie dann sagen, okay, jetzt möchte ich sicherstellen, dass das wirklich, dass die Adoption-Kurve gut ist und optimal alles abläuft. Und ich würde sagen, von dem Feedback, was wir bekommen haben, ist wirklich, es gibt wenige Wege, wie man das einfach macht. Reporting ist einfach immer aufwendig. Es gibt immer, also man muss es irgendwie, außer wir machen das Monitoring komplett von allen und lassen KI drüber laufen, ist es einfach so, dass man ein bisschen aufwendiger wird für ICs. Aber wir haben es, wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen.
Also ergibt Sinn, ne? Gerade durch das, wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es eine Auto-Tagging-Möglichkeit und ich muss in Anführungszeichen nur meinen Kalender wie normal pflegen und irgendwie mal ein bisschen darauf achten, dass das clean ist. Also dann würde ich jetzt mal schätzen, keine Ahnung, wenn ich jetzt da 5 Minuten in der Woche investiere, um mal vernünftig meinen Kalender aufzusetzen, dann ist ja wahrscheinlich schon mal ein gutes Qualitätslevel erreicht, ne? Zuletzte Frage, und wir sind ja hier in Deutschland, du hast ja vorhin auch schon so schön damit begonnen, mit der Datensicherheit und so weiter. Ich habe vorhin gesehen auf deinem LinkedIn-Profil so GDPR approved, Type 2 und so weiter, ja. Also wir sind konform, ne? Trotzdem habe ich natürlich irgendwie sowas wie den Betriebsrat im Ohr oder vielleicht auch irgendwo Ängste bei einzelnen Mitarbeitern, werde ich jetzt hier überwacht und so weiter. Was hört ihr dort als Feedback und wie geht ihr damit um?
So eine gute Frage. Und ich glaube, ein paar Sachen habe ich schon angesprochen. Und zwar zum Beispiel Champion. Hat man wirklich jemanden, der sich dafür einsetzt und das auch richtig vorstellt bei den ICs? Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache für uns, weil wir einfach von vornherein wissen, wenn die Mitarbeiter richtig educaten, dann wird das auch alles besser ablaufen. Ja, Champion. Das zweite ist auch, man braucht quasi eine gewisse Kultur oder eine gute Kultur, dass es irgendwie gemeinsames Vertrauen gibt, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich auch wohl in der Umgebung mehr oder weniger. Also es muss schon einen Mindeststandard geben und auch, wie es alles richtig an die Mitarbeiter kommuniziert wird und wie es von denen dann wirklich aufgenommen wird, ist eine Sache davon, wie wir das Onboarding ermöglichen. Also wenn wir kommen und sagen, hey, so funktioniert das und ihr könnt das und das damit erreichen, und wenn die Führungskraft uns unterstützt, dann läuft das meistens auch gut ab. Es ist in Deutschland natürlich deutlich, deutlich schwerer, überhaupt auf die Idee zu kommen, um das umzusetzen in einem Unternehmen. Tatsächlich ist das so, dass die 70% unserer Kunden in den USA sitzen. Was ich aber sehr, sehr schade finde, dass wir diese Entscheidung auch nicht schneller treffen können in Deutschland, ist, weil wir wirklich, also wir müssen ja auch kompetitiv bleiben und wir müssen auf unsere Effizienz achten und so weiter. Und es ist immer eine Balance zwischen Datenschutz, Monitoring und auch Effizienz und Geschwindigkeit im Geschäft. Und kann ich natürlich die Führungskraft, Mitarbeiter alle verstehen. Es kommt wirklich einfach drauf an, möchte man jetzt wirklich das Beste draus tun? Und oft ist es ja so, dass es wirklich den Mitarbeiter hilft. Also gerade bei dem Beispiel mit Self-Development, Weiterentwicklung, habe ich jetzt genug Zeit dafür. Ich kann wirklich reporten und sagen, hey, guck mal, ich hatte so viele Kundentermine, ich komme einfach nicht dazu, ein Buch zu lesen oder ein Webinar mir anzuschauen oder irgendwas über Databases zu lernen. Ich komme einfach nicht dazu. Das heißt, man kann es auch so sehen, dass man sich selbst schützt und dass man die Presales-Funktion schützt. Und wenn die Führungskraft wirklich da ist, um solche Interessen zu schützen, dann ist es, also Technologie ist quasi nie böse oder gut für die. Also es ist je nachdem, wie wir das nutzen. Und wenn man das richtig nutzt, dann kann man auch was Gutes draus nehmen.
Kann ich gut nachvollziehen. Vielen lieben Dank. Also ich finde es einen super spannenden Use Case. Wie gesagt, ich kann ihn aus meiner persönlichen Historie sehr gut nachfühlen. Deswegen hatten wir auch gesagt, hey, komm, wir sprechen mal im Podcast darüber, weil ich glaube, dass viele, insbesondere SE-Führungskräfte, mit dem Use Case schon irgendwie mal konfrontiert worden sind oder vielleicht auch selber da einen Painpoint haben. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du mal die Geschichte von Tackle hier mit uns geteilt hast und welche spannenden Use Cases ihr dort entwickelt. Finde ich richtig cool. Danke, dass du da warst.
Super. Vielen lieben Dank, Tim. Hat mich auch sehr gefreut. Und danke für die spannenden Fragen.
Sehr gerne. Das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcast-Player. So können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.